habt das richtig gut gemacht. Ich konnte mitfühlen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. So, habt ihr so ein bisschen mitgelitten? So ein ganz klein bisschen. Ihr habt mitgelitten. Ah, sehr gut. Ich konnte auch mitleiden. Oh. Ihr Kinder, richtig cool für euch zur Info. Heute ist ja, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, es fehlen voll viele. Ne? Es sind heute Morgen, ich habe aus dem Fenster geschaut, ein ganzer Bus voll mit Kindern und verschiedenen Erwachsenen sind heute in Liebenzell zum Kindermissionsfest. Da ist schon richtig viel los. Das ist leider allerdings erst für die Schulkinder. Ne? Ah. Deswegen ist heute auch keine SOS. Ihr dürft aber auch jederzeit, wenn ihr möchtet, hoch in die Turnhalle, wenn ihr merkt, so der Steven, der redet zu viel. Okay? Das macht ihr dann. Ja, kriegt ihr hin. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging bei dem Anspiel, ob ihr mitfühlen konntet oder nicht, aber bei mir kam so ein bisschen ein Gefühl hoch, so Stimmung. Und darum geht es auch gerade so ein bisschen in unserer Themenreihe. Es geht um verschiedene Gefühle. Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, was redet der hier über Gefühle? Ist doch ein Mann, ne? Hat auch keine Ahnung. Aber, falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt neue Studien, ganz neue Studien, die belegen, dass auch Männer Gefühle haben. Ja, ja. Hunger zum Beispiel. Ja. Oder Durst. Ja. Auch Männer haben Gefühle. Ihr müsst nur mal ins Stadion gucken. Ja. Je nachdem, wer spielt, ist ein Leidensgefühl oder ein Freudengefühl, aber Männer haben Gefühle. Spaß beiseite. Jeder hat in irgendeiner Form Gefühle, hoffe ich zumindest. Zugegeben, Gefühle sind manchmal ganz schön schwankend. Sie schwanken, das hängt auch von allen möglichen Faktoren ab, nicht nur, ob man Mann ist oder nicht. Da spielen hinein Prägung, Charakter, Hormone, Situation, wie es mir an diesem Tag geht. Da kommt alles Mögliche hinein und das hat Auswirkungen darauf, ob ich jetzt so richtig niedergeschmettert bin oder ob ich mich richtig freue. Wichtig aber für unsere Predigtreihe ist, auch für die kommenden Male, das wird uns ein bisschen begleiten, Gefühle sind nie neutral. Sie haben Auswirkungen auf mich selber und auch auf unsere Beziehungen, wie wir miteinander umgehen. Wir haben es gerade gemerkt, das Gefühl, das verändert das Beziehungsgefüge zwischen all diesen dreien. Gefühle sind nicht neutral, die machen was mit uns Menschen. Und die machen auch was in unserem Gefüge. Gefühle haben auch immer eine Ursache. Es gibt immer so einen Grund, woher die Gefühle kommen. Also Angst zum Beispiel. Man hat Angst vor etwas. Nicht einfach so mal spontan Angst, das wäre unnormal. Oder man ist motiviert, weil irgendwas passiert war. Es gibt eine Ursache. Wir sind unglücklich, weil etwas passiert ist. Eine Ursache, irgendeine Art Input für die Informatiker. Ein Ereignis oder irgendwas, was passiert. Und das löst bei uns ein Gefühl aus. Und das ist sehr wichtig, auch aus dem biblischen Sinne, die Gefühle fallen sehr unterschiedlich aus. Es gibt eine Bewertung dieser Situation, die gerade passiert. Diese Bewertung ist entscheidend dafür, wie ich mich fühle. Also zum Beispiel, wir haben gerade die Betriebsfeier gehabt. Ne? Das ist die Betriebsfeier an sich eine tolle Sache. Aber je nachdem, wie ich das jetzt bewerte, ob ich sage, wuhu, Betriebsfeier, ich darf da hingehen, finde ich das eine tolle Sache. Oder ich sage, oh, Betriebsfeier, ich bin nicht eingeladen. So ein Blödsinn. Das ärgert mich. Da ärgere ich mich. Gleiche Ursache, unterschiedliche Wirkung. Oder für diejenigen, die Landwirtschaft haben, ne? Es regnet aus Kübeln, der Bauer freut sich. Und derjenige, der gerade draußen seine Party schmeißen wollte, der sagt, ich habe gebetet, dass es nicht regnet. Ne? Gleiche Ursache, unterschiedliche Bewertung und unterschiedliche Gefühle. Und je nach Bewertung wird was anderes rauskommen. Und genau an dieser Stelle, da wird es in den kommenden Wochen immer wieder drum gehen, genau an dieser Stelle setzt die Bibel ein. In der Bewertung, in dem Denken, in dem, wie wir mit unserer Situation umgehen. Dort heißt es in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit ein ganz neues Denken hineinkommt, dass euer Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr, ich sag mal, neu beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und was vollkommen ist, was ihm gefällt. An dieser Stelle, an der Bewertung, möchte Gott einsetzen. Und je nachdem, wie wir ein Ereignis bewerten, kommt es, wie gesagt, zu einem anderen Output, zu einer anderen Bewertung der Situation. Und nicht nur zu der Emotion, sondern auch zu einer Auswirkung. Wir haben es gerade im Beispiel gesehen, wie ich die Situation bewerte, verändert mein Gefühl und aus diesen Gefühlen heraus verändert sich nicht nur mich, nicht nur ich verändere mich, sondern auch Beziehungen verändern sich. Gefühle haben Auswirkungen auf mein Verhalten. Mein fiktives Beispiel, angenommen, du bist heute Morgen hierher gekommen, direkt vor dem Gottesdienst lag ein Haufen Hundescheiße und du bist da voll reingetreten. Nur mal angenommen. Jetzt musst du dich entscheiden, habe ich ein Gefühl des und I und in dem nächsten Moment kommt jemand angebogen und sagt, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich mich entscheiden, an welchem Gefühl ich festhalte. Ich kann nicht beides. Ich kann nicht glücklich und mich sein und mich gleichzeitig ärgern. Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal probieren. Das ist gar nicht schwer. Man merkt diesen Konflikt in einem. Stell dir vor, dein Fuß tritt gerade hinein. Ja, das ist so weich. Du spürst es noch so ein bisschen. Ne? Ja, und du riechst es auch schon. So, du hast das Gefühl. Habt ihr es? Ich höre gleich wieder auf. Du hast dieses Gefühl. Und jetzt guck mal deinen Nachbarn an und lächel ihn freundlich an und sag, schön, dass du da bist. Ihr merkt, da ist ein Kampf in einem, ne? So ein Gefühlskampf. Was, an welchem Gefühl halte ich jetzt fest? Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Aber das, was mich im Innersten bewegt, meine Situation, die ich in mir habe, die entscheidet nachher, über wie ich umgehe mit anderen, was rauskommt. Jesus bringt es mal so auf den Punkt, er sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Unser Innerstes bestimmt unseren Output, unsere Umgebung. Gefühle sind nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, Gefühle sind etwas, was Gott uns gegeben hat, damit wir sorgsam damit umgehen. Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, auch Gott fühlt. Gott fühlt, er freut sich, er liebt, er ist mitfühlend, er ist humorvoll, er ist sensibel. Und genauso sehen wir bei Gott, er kann bedauern. Gott kann trauern. Gott kann sogar wütend sein. Gefühle sind erst einmal per se nicht schlecht, sondern sie zeigen nur, dass wir im Ebenbild Gottes sind. Aber umgekehrt sind Gefühle auch nicht per se gut. Nicht jedes Gefühl, was du verspürst, hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn wir nur mal Adam nehmen, Adam und Eva, er hat Lust auf diese Frucht, er freut sich und sagt, wow, tolle Frucht, ich verspüre da jetzt etwas, ich brauche die. Aber es hat ihm nicht geholfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und genauso wenig kann es sein, dass ich mich angegriffen fühle von irgendjemandem oder irgendetwas. Aber dieses Gefühl des Angegriffenseins heißt noch nicht, dass ich deshalb gute Entscheidungen treffe. Es berechtigt mich nicht dazu, lieblos zu sein. Gefühle, um das mal einzuordnen, sind ein Messinstrument. Ein Messinstrument für unsere Seele. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, für alle, die so Autoschrauber sind, wie so eine Temperaturanzeige beim Auto. Die Gefühle helfen mir, etwas über den Zustand meines Motors, meines Herzens, meines Inneren zu haben. Zu sehen, wo ist denn gerade die Temperaturanzeige? Wie geht es denn gerade meinem Wagen? Und wer nicht auf diese Temperaturanzeige achtet, der kann, wenn er Pech hat, seinen Wagen in Flammen aufgehen sehen. Kann sein, dass er das abraucht. Und so ähnlich kann es auch unserer Seele gehen, unserem Herzen. Darum tun wir gut daran, auf unsere Gefühle zu achten. In Johannes 2, Vers 9 und 11, da lesen wir, wer sagt, dass er im Licht, damit ist gemeint, also bei Jesus ist, und doch seinen Bruder dauerhaft hasst, der ist doch immer in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das Gefühl des Hasses ist eine Temperaturanzeige. Die zeigt mir etwas über meinen Zustand, über mein Herz. Und darum sollten wir darauf achten. Gefühle sind nicht einfach nur egal. Halten wir mal fest. Drei Dinge. Erstens, Gefühle wie Liebe oder Hass sind eine Temperaturstandsanzeige unserer Seele. Zweitens, Gefühle kommen immer aufgrund von einer Bewertung zustande, wie ich die Situation bewerte. Und genau hier brauchen wir Herzensveränderung. Dort möchte Gott hineinsprechen. Dort sagt Gott, ich will euer Denken erneuern. Und drittens, Gefühle sind nicht neutral, sondern sie verändern mein Handeln, sie verändern meine Beziehungen und die Menschen um mich herum. Und darum werden wir uns auch in den kommenden Wochen immer wieder so einzelne Gefühle rauspacken, rausziehen und anschauen, so zwischenmenschliche Dinge. Was lösen die bei uns aus? Und wie möchte Gott dort eine Veränderung hineinbringen? Wie möchte er uns helfen, das Ganze mit seinen Augen zu bewerten? Denn wisst ihr, da liegt so ein Reichtum. Da liegt so was Geniales drin. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte, dass wir ein gottgefälliges Herz haben, um in allererster Linie uns selbst zu verändern, damit wir zufriedener werden dürfen, dass wir ein glücklicheres Leben haben, ein erfüllteres Leben. Zufriedenheit ist der Schlüssel. Normalerweise betet man nicht mitten in der Predigt, aber ich mache jetzt mitten in der Predigt, bete ich und gerade genau dafür. Ich darf gern sitzen bleiben. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns heute die Augen öffnest, dass du zu uns sprichst, zu unserem Herzen und dass du uns hilfst, unsere Situation, unser Leben in dein Licht zu stellen. Vater, und du siehst, wie mächtig Gefühle sind, wie sie manchmal übermächtig sind und ich gar nicht in der Lage bin zu steuern, was meine Gefühle mit mir machen. Herr Jesus, hilf mir, hilf uns, dass dein Geist dort hineinwirkt. Dass nicht ich durchkomme, sondern du durchkommst. Und so bitte ich dich jetzt auch für diese Predigt, für unser gemeinsames drüber nachdenken. Rede du, Herr. Amen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon erkannt, um welches Gefühl es gerade geht. Bei diesem Anspiel auch. Es geht um das Gefühl, übergangen zu werden. Und das, was es auslöst, ist Neid. Ein Gefühl von Neid. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird ein neidischer Mensch sich selbst gar nie als neidisch empfinden. Er wird sagen, ich bin doch gar nicht neidisch. Das ist einfach nur ungerecht, was hier gerade passiert. Ja, können wir alle mitfühlen, das ist ungerecht. Neid bedeutet per Definition, über den Erfolg eines anderen Menschen verärgert zu sein, beziehungsweise das Gleiche zu wollen wie er. Etwas zu sehen bei jemand anders und zu sagen, das ist ungerecht, das hätte ich auch verdient, das hätte ich auch gebraucht, das gehört mir genauso. Wir haben es hier in diesem Anspiel gesehen, dieses, wow, da ist eine Betriebsfeier und ich bin nicht so eingeladen. Was für eine Ungerechtigkeit, das hätte ich auch gerne. Ein neidischer Mensch wird sagen, das steht mir doch genauso zu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht geht es euch wie mir und ich denke, das hat die doch auch verdient. Ein anderes Beispiel, vielleicht wenn jemand ein Haus kaufen möchte und sagt, ey, ich würde mir so gerne ein Haus kaufen, gerade jetzt bei den Preisen. Und meine Arbeitskollegen, die haben jetzt schon ein Haus gekauft, aber wir haben einfach nicht das Geld. Warum darf der sich ein Haus kaufen und ich nicht? Oder wenn man in Betrieb, in Rente geht, da kann das auch aufkommen, so ein Gefühl. So, du gehst in Rente, gibst alles ab, hast eine Firma aufgebaut, warst Abteilungsleiter. Und so, man freut sich, dass man es abgeben kann und in Rente zu gehen vielleicht, aber innerlich hofft man schon so ein bisschen, dass die einen vermissen werden. Ja? So, vielleicht kommt ja jemand, der fragt mal nach, ja, wenn sie es nicht ganz hinkriegen. Und dann passiert es, es fragt keiner nach. Was macht es mit einem? Bin ich jetzt beim alten Eisen so oder unwichtig geworden, System irrelevant? Das macht was mit mir. Oder was ist, wenn es ums Erbe geht? So viele Familien sind beim Erbe zerstritten. Das habe ich verdient, das ist mein Anteil. Das ist nicht fair. Also da habe ich schon mehr verdient hier. Das müssen wir anders einteilen. Es gibt in der Bibel unglaublich viele Geschichten, wo es um Menschen geht, die Neid erleben. In der heutigen Geschichte ist ein Volkslied der Auslöser. Die Ursache ist ein Volkslied. Ein Lied, wo sie singen, und zwar Auslöser für Neid bis zum Tode. Neid bis zum Umfallen. Dort heißt es, wenn du mitlesen möchtest, in 1. Samuel 18. 1. Samuel 18, Abvers 6. Wenn die Soldaten siegreich heimkehrten, verließen die Frauen die Städte Israels und zogen dem König Saul entgegen. Haben sie immer wieder gemacht. Immer wieder gab es Kämpfe, immer wieder zogen sie ihm entgegen. Und dazu sangen und tanzten sie voller Freude nach dem Takt von Handtrommeln und Zimbeln. Und so war es auch, als David den Philister, also Goliath, erschlug. Und während die Frauen fröhlich tanzten, sangen sie das folgende Siegeslied. Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Das gefiel Saul ganz und gar nicht. Er kochte vor Wut, heißt es dort. Und dachte bei sich, den David, Den lassen sie 10.000 Feinde erschlagen, aber bei mir reicht es nur für 1.000. Jetzt fehlt nur noch, dass er das Königtum bekommt. Und so wurde Saul misstrauisch gegenüber David. Das begann an diesem Tag und so blieb es auch. Der Auslöser für dieses Gefühl in Saul und was danach alles daraus kommt, das war dieses Volkslied, der Erfolg von David. Gott segnet David, gibt ihm Erfolg und es löst etwas aus bei Saul. Und wie bewertet er die Situation? Er sieht zunächst sich und sein Leben. Diese Box steht für sein Leben. Er sieht es und sagt, was macht das mit mir? Das ist nicht in Ordnung. Ich hätte das verdient. Das ist das Päckchen, das ich verdient habe. Ich bin doch der König. Ich bin doch der Höchste hier. Das ist doch ein Affront. Und das wiederum führt zu Neid und Misstrauen gegenüber den Menschen um ihn herum, selbst zu seinem eigenen Sohn. Rein hypothetisch mal spontan, was wäre, wenn Saul das anders gemacht hätte? Angenommen, Saul hätte gesagt, Gott, du bist so gut. Wir haben die Philister geschlagen mit deiner Hilfe. Gott, wow. Du hast den David gebraucht dafür. Angenommen, er hätte es so bewertet. Es hätte die komplette Zukunft Israels verändert. Stattdessen passiert etwas. In seinem Herzen wird er immer misstrauischer, zerfressener. Er wird immer mehr kaputt. Und das Fatale ist, dort heißt es, und so blieb es auch bis zu diesem Tag. So blieb es. Es war wie so ein Schwelbrand in ihm drin. Dieses Gefühl, übergangen zu werden. Ich habe es doch eigentlich verdient. Und es prägt sein Leben ab diesem Tag. Es prägt ihn. Und ja, man könnte argumentieren, das ist doch ungerecht. Natürlich, Saul ist der Anführer. Er ist der König. Ihn sollte man loben. Saul hat es auch genauso gesehen. Das ist ungerecht. Und trotzdem macht es ihn kaputt. Ihn zerstört es. Der Grieche Euripides hat Neid einmal als die schlimmste Krankheit bezeichnet, die einen Menschen befallen kann. Er hat gesagt, das ist so wie so ein Apfel, der fault. Das kriegst du nicht mehr raus. Das wuchert und geht über. Und das Problem ist, wenn du jetzt einen schönen Apfel daneben legst, einen guten Apfel, dann wird nicht der Gute den schlechten Apfel prägen, sondern der schlechte Apfel immer diesen guten. Die Faulheit kann nur überhüpfen. Und das ist wie eine Krankheit. Neid ist eine Krankheit, die einen von innen heraus zerfrisst. Wer Neid in seinem Herzen hat, gegenüber Arbeitskollegen, dem Ehepartner, seiner Familie oder in der Gemeinde, wird immer auch auf seine Umgebung abfärben. Das merkst du den Leuten an. Sie versuchen das zu vertuschen. Wir Erwachsenen sind besonders gut da drin. Wir können so ein bisschen eine Maske raushängen. Aber du merkst es ihnen an. So einige Symptome, wie so bei einem fauligen Apfel, könnten sein, neidische Menschen, sie prahlen. Sie prahlen und versuchen, bei den anderen ebenfalls Neid zu erwecken. Neidische Menschen sind bei jeder Begegnung Menschen, die gerne kritisieren. Sie müssen andere schlecht machen, um sich selber aufzuwerten, um irgendwas schlecht zu machen. Sie erzählen selber viel von sich selber. In der Man Group nennen wir das Hero Stories. Sie erzählen, was habe ich toll gemacht, was habe ich gut gemacht, um sich selber zu erhöhen. Neidische Menschen haben keinen Durst, nein. Wenn anderen etwas gut gelingt, dann fällt es ihnen schwer. Sie haben ein ganz starkes Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken sitzt tief drin. Und natürlich versuchen wir das immer unauffällig zu halten, aber man merkt es Menschen an. Man merkt diese Züge, Charakterzüge anderen Menschen an. Und man ist ungern mit solchen Menschen zusammen. Es sei denn, man ist selber von dieser Krankheit befallen. Es sei denn, man ist selber neidisch, dann ist man gemeinsam kritisch. Dann freut man sich gemeinsam, dann kann man sich da gegenseitig bestärken. Spannend finde ich, dass die Bibel an keiner einzigen Stelle das Gefühl Neid als irgendetwas Positives bewertet. Nirgends sagt die Bibel, dass Neid ist was Gutes oder es führt zu etwas Gutem. Neid ist durchweg immer etwas, was Beziehungen zerstört. Das krasse Gegenteil von Saul finden wir auch in der Bibel. Bei Paulus. Paulus, für die, die ihn kennen, der hat viel durchgemacht, kommt aus der obersten Schicht, oberstes Level, beste Schule, verfolgt Christen und auf einmal kommt es zum Turnaround. Es dreht sich alles um, er wird Christ, er wird selber verfolgt, er muss jede Menge durchmachen, sein Leben verändert sich. Man könnte sagen, es geht in den Bach runter, so aus menschlicher Sicht. Ihm wird so viel Unrecht angetan. Er könnte an zig Stellen sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung, was ihr hier gerade macht. Und trotzdem bleibt er zufrieden. Was genau das Gegenteil von Neid ist. In Philipper 4, Vers 11, da schreibt er aus dem Gefängnis raus, in dem er gerade drin sitzt: Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen. Nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Zwei Menschen wie Tag und Nacht. Beides Menschen mit ihren Charakterzügen. Aber wie kann ein Paulus so zufrieden sein, wenn ich aus menschlicher Sicht sagen müsste, also wenn ich im Gefängnis lande, zu Unrecht geschlagen werde, alles Mögliche mir passiert, dann würde ich schon ein bisschen sagen, dass, ja, was soll das? Zunächst einmal sehen wir, dass Paulus allem Möglichen ausgesetzt wird. Es gibt alle möglichen Ursachen, alle Dinge, die ihm da anpassieren. Er nimmt alles mit, von ganz erhöht werden bis richtig erniedrigt werden. Alles hat er, Stockschläge, gibt den ganzen Katalog mal in der Bibel, wo aufgezählt wird, was ihm passiert. Aber warum kann Paulus so grundlegend anders bewerten als Saul? Er bewertet ja anders. Da ist ja nicht die Ereignisse sind so unterschiedlich, sondern die Bewertung ist unterschiedlich. Wie kann er sagen, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen? Er kann es, weil er eine Entscheidung getroffen hat. Eine Entscheidung getroffen hat, all sein Vertrauen, und zwar allein auf Gott zu legen und damit zufrieden zu sein. Unabhängig davon, was er besitzt, was er hat, wie es ihm geht, was er macht. Im Bild gesprochen, sagt Paulus, mein Leben passiert, das ist da. Aber die Bewertung, ich bewerte anders. Ich vertraue darauf, dass Gott selbst, die größere Box, mein Leben bestimmt. Auch wie ich die Dinge in meiner kleinen Box bewerte, geht in einen größeren Rahmen. Gott selbst wird dafür sorgen, dass er alles bekommt, was er braucht, Vers 19. Gott selber soll dafür sorgen. Paulus sagt, ich will Jesus nachfolgen und das bedeutet, es Jesus gleich zu tun. Wisst ihr, Jesus, es gibt keinen größeren. Keiner, der mehr Ehre verdient hat. Wir haben es vorher gesungen, heilig bist du, Herr. Es gibt niemanden, der höher wäre. Keiner, der mehr göttlich wäre. Jesus, göttliches Wesen, kommt auf diese Erde und ihm wird gar keine Ehre zuteil. Er wird erniedrigt. Und an keiner Stelle lesen wir, er fordert jetzt sein Recht ein, ich habe aber hier göttliche Ehre verdient. So kannst du nicht mit mir umgehen. Könnte man ja erwarten. Jesus wird so oft übergangen, aber auch Jesus sieht die Welt in einem anderen Blick. Er nimmt die große Box. Jesus konnte das nicht, weil er einfach nur Gott war. Er war auch ein Mensch, er war beides gleichzeitig. Und wir sehen das, ich finde es so spannend, immer wieder zu sehen, wie Jesus selbst fühlt, wie er herausgefordert ist. Nur als Beispiel im Garten Gethsemane, wo er genau weiß, wenn ich meine Box angucke, Gott, bitte lass das. Lass davon weg, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, bittet er ihn. Er hat Angst. Er sagt, wenn es nach mir und meiner Meinung geht, Gott, bitte lass das. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich will die große Box sehen. Ich vertraue darauf, ich entscheide mich dafür, Gott, dass du es gut machst, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Jesus hat die Entscheidung getroffen, wie Paulus, Gottes Plan zu vertrauen, unabhängig davon, was mit seiner Box passiert, um mit dem zufrieden zu sein. Saul ist nur in der Lage, seine Box zu sehen. Mir hätte das Recht zuteil werden sollen. Nicht Gott hat einen tollen Plan und hat Israel errettet, sondern ich hätte das gebraucht. Ich habe das Lob verdient. Er war nicht in der Lage, die größere Box zu sehen. Die kleine Box sagt dir, du musst so schön sein wie die anderen. Deine Wohnung, die sollte so aufgeräumt sein wie bei dem anderen, wenn du mal zu Besuch warst. Das gehört sich so. Die kleine Box sagt dir, du bist nur dann etwas, wenn du auch gelobt wirst. Ciao, hast gut gemacht. Doch Gottes Blick ist eine größere Box, ist eine ganz andere. Sie sagt dir, du bist geliebt von der einzigen Person, auf die es wirklich ankommt. Die einzige Person, auf die es am Ende ankommt, ist Gott. Und von der bist du geliebt. Viel wichtiger als die Anerkennung von irgendwelchen Menschen ist, was Gott von dir denkt. Nur darauf kommt es an. Und der sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist ein Schatz in meinen Augen. Du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Letzten Endes kommt es nicht darauf an, was in meiner kleinen Box geschieht, sondern was hat Ewigkeitswert? Was geht über den Tod hinaus? Und es wird nicht unser Haus sein, so sehr wir uns das manchmal wünschen, auch nicht das Gärtle, auch nicht die Firma, auch nicht das Geld oder die Karriere. Die große Box. Zum Abschluss 4 Tipps. 4 Tipps, was tue ich, wenn diese Gefühle in mir Raum gewinnen? Was sagt die Bibel dazu? Wie können wir damit umgehen? Denn ganz ehrlich, jeder, der mitfühlen konnte vorher, der weiß, dieses Gefühl, übergangen zu werden, das kennen wir, das ist menschlich. Ich kenne das auch. 4 Tipps. Das erste, sei ehrlich. Sei ehrlich, was deine negativen Gefühle angeht und sehe sie als Anstoß für Veränderung. Es bringt nichts zu sagen, na, da bin ich nicht neidisch, nee, ich doch nicht. Sei ehrlich, das ist wie dieser Gefühlsmesser, dieses Temporad, das Temperaturmessgerät im Auto. Wenn du nicht darauf achtest, kann dein Auto zum Explodieren kommen, dann kann diese Frucht in dir wachsen, diese Faulheit. Lass nicht zu, dass dein Herz verbittert wird, sondern entscheide dich dafür, Gott wieder an die erste Stelle zu setzen und ihm zu vertrauen mit einem zufriedenen Herzen. Gott, ich vertraue dir, das ist eine Entscheidung, du wirst es gut machen. Nimm es als Anstoß zur Veränderung, wenn du merkst, da kommt ein Gefühl in mir hoch. Das zweite, bemühe dich um Liebe. Um Liebe für genau diese Menschen. Genauso wie es Jesus getan hat. Genauso wie Jesus gesagt hat, ich liebe diese Menschen. Denn Liebe bewahrt dich vor einer überzogenen Erwartung an dieses Leben, was dieses Leben zu erfüllen hat. Und sie befähigt mich, das zu tun, was Jesus getan hat. In Auszügen 1. Korinther 13, das Liebe hilft mir, das Gegenteil zu leben von Neid. Liebe ist langmütig, gütig, sie neidet nicht. Wer liebt, kann nicht gleichzeitig neiden. Ihr erinnert euch vorher, Hundekacke und gleichzeitig fröhlich sein. Ich kann nicht 2 Dinge gleichzeitig tun. Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, keine Hero-Stories. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern in ihrem Herzen. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Bemühe dich um diese Liebe zu den Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Und wenn du die gleiche Frage hast wie ich, nämlich, und wie schaffe ich das? Wie kriege ich so eine Liebe hin? Manchmal, da reicht ein einfaches Gebet. Das ist der 3. Tipp. Bete für den anderen. Aber ganz ehrlich, in den meisten Fällen wird ein einfaches Gebet, Herr, hilf mir, den zu lieben, nicht ausreichen. In den meisten Fällen muss es konkreter sein. Konkreter sein. Und dann bitte Gott darum, dass er dir hilft, alles Mögliche einfallen zu lassen, wofür du konkret bitten kannst. Glaub mir, Liebe wird dann konkret, wenn du für den anderen bittest, dass er Erfolg haben möchte. Wenn hier die Dame am Schreibtisch für ihren Chef betet, schenkt, dass er Erfolg hat. Wenn sie dafür betet, dass es ihm gut gehen möge und seiner Familie. Liebe kommt dann, wenn ich für die Familie des anderen denke und bete, wenn ich ausdauernd darin bin und konkret werde, ganz konkret, hey, ich weiß, er hat gerade Probleme zu Hause mit XY, ich bete für Gott, sprich du dort hinein. Dann verändert Gott in allererster Linie mein Herz. Jane Hunt, die hat es auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, für andere beten, wenn du Neid oder Eifersucht empfindest, das ist wie ein Schlüssel in einer Gefängnistür. Und die öffnet diese Tür. Wenn ich mich zu einem Gefangenen der Eifersucht gemacht habe, dann ist das Gebet für den Menschen, auf den ich eifersüchtig bin, die einzige Hoffnung auf Befreiung aus diesem Gefängnis raus. Wenn ich für meine Feinde bete, dann wird Christus mich befreien. Ganz konkret, wenn du sagst, ich tue mir schwer damit, Menschen zu lieben, dann ermutige ich dich, bete anhaltend und ganz konkret für diese Menschen. Und es gäbe noch weitere Tipps, aber ich habe noch einen 4. Und das ist, halte dich fern von Menschen mit offenem Hass oder destruktiv manipulierendem Verhalten. diese Äpfel, das Faulige. Es gibt so Menschen, die brauchen Liebe, aber du merkst, die sind wie überschäumender Hass. Und wenn ich bei denen bin, dann komme ich noch raus und dann geht es mir auch so. Dann brodelt mein Herz genauso. Halte dich fern von fauligem Obst, denn sie infizieren dich ganz genauso. 4 Tipps. Sei ehrlich, was deine Gefühle angeht und nimm es als Anlass zur Veränderung. 2. Bemühe dich um Liebe. Bemühe dich darum. Sei ganz kreativ und auch konkret im Gebet. Bete für den anderen. Und 4. Halte dich fern davon, von dieser Quelle der Faulheit. Wenn es auch dir so geht und du vielleicht einen konkreten Fall hast, dann lade ich dich ein, jetzt für ein paar Sekunden zu schweigen und genau das vor Gott zu bringen, das direkt konkret werden zu lassen. Herr, schenk mir Liebe für, und dann füll den Namen ein. Hilf mir, diese Wurzel aus mir loszuwerden, das Gute für den anderen zu suchen, so wie du das Gute für mich gesucht hast. Und ich schließe dann hier vorne mit einem Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, du hast uns zuerst geliebt und wir haben es nicht verdient. Du hast uns gezeigt, wie wir Liebe leben dürfen. Herr, und ich bekenne, wir bekennen, dass es uns oft so schwer fällt, dass Gefühle manchmal übermächtig erscheinen und dass sie mich kaputt machen, uns kaputt machen von innen heraus, dass sie uns zerfressen. Herr, und darum wollen wir sie dir hinlegen. Vater, ich bitte dich, nimm du all das Schlechte in unserem Herzen, nimm du all den Neid, die Eifersucht, die Bitterkeit. Vater, wir wollen im Gehorsam mit einer klaren Entscheidung vor dich kommen und dich bitten, Herr, nimm du das alles weg und uns dafür entscheiden, Herr Jesus, dass du es gut machst, dass wir dir vertrauen wollen. Herr, hilf unserem Unglauben, lehre uns zu vertrauen. Auf das wir selber erleben dürfen, wie du befreist, wie du heilst, wie du Erfüllung und Friede und Liebe hineinlegst. Vater, wenn hier jemand im Raum ist, der sagt, oh, ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin, dann möchte ich dich bitten, Herr, dass du hineinhandelst, dass du hineinsprichst. Vater, lass erleben, wie deine Kraft wirkbar wird. Amen.